Ja, danke Jesus, dass wir dürfen glauben, dass wir dürfen wissen, dass du der gleiche bist gestern und heute und dass du uns kennst und dass wir dir wichtig sind, unseren Weg, den du kennst, der vor uns liegt, vor dir liegt. Du kennst unsere Herzen, unsere innigsten Regungen, du siehst in uns hier, in unsere Gedankenwelt, in unsere Pläne, in unsere Gemütszustände. Und ich danke dir, dass du das nicht ausnützt, sondern dass es wirklich eine Chance ist für uns. Danke, dass du heute Morgen da bist und wir erheben deinen Namen Jesus Christus. Und wir stellen dich über den Gottesdienst und bitte, dass du redest zu uns. Ganz persönlich, zu jedem, einfach so, wie es braucht. Du bist sehr kreativ am Reden und ich danke dir, dass wir das einfach dir abgeben können. Amen. Ausgepowert und was null. Wir sind in diesem Jahr, ja, haben wir eine Israelreise unternommen und wir sind vor dem Denkmal gestanden. Das Denkmal steht auf dem Berg Karmel. Es zeigt den mutig, stark Elia. Der Elia, wie er da, was ist es, eine Axt oder ein Schwert schwingt? Wie er sich gegen 200 Baalspriester stellt. Der Elia voller Mut, voller Kraft. Der grosse Held, so dass man heute noch ein Denkmal hat von ihm. Und es hat ein Kloster dort oben. Man kann den anschauen, man kann von ihm lesen. Aber das ist nur eine Seite von Elia. Der Elia hat auch eine andere Seite. Und von dieser anderen Seite habe ich nie ein Denkmal gefunden. Die andere Seite von Elia ist die, dass er Angst hat, dass er um sein Leben rennt, dass er lebensmüde ist, dass er Gott anklagt und sagt, ich mag nicht mehr, nimm mich zurück. Mir wächst alles über den Kopf aus. Der Elia, der ausgepowert ist. Und von dem gibt es kein Denkmal. Ich werde heute über das Thema Predigen auspowern. Es ist ein Thema, das mich beschäftigt. Einerseits will ich da und dort in Gesprächen immer wieder auf das Thema kommen, weil ich Männer und Frauen sehe, die im Anschlag sind in ihrem Leben, die auch sagen, der Stress in diesem Leben, es wächst mir alles über den Kopf aus. Ich selber habe auch so eine Seite. Ich bin nicht der Profi, der jetzt über das Thema reden könnte. Wir haben ja vorhin noch diskutiert, müssen wir da irgendeinen Doktor haben, der mit Burnout-Patienten zu tun hat, der uns sicher ganz viele gute Tipps geben könnte. Ich bin nicht der. Ich habe zwar so Work-Life-Balance-Kurs besucht. Habe überlegt, soll ich heute so Statements abgeben von dem Kurs, so Punkte, die ich gelernt habe. Und ich habe mich für etwas ganz anderes entschieden. Ich habe mich auch entschieden, über unsere Schwachheit zu reden und über einen Mensch, der zwar stark daherkommt, aber eine schwache Seite hatte, wie der Elia. Mir sind zwei Seiten bekannt in meinem Leben. Ich habe auf einer Seite sehr viel Power, das ist so. Und ich kann mein Umfeld manchmal ziemlich stressen, wenn ich Gas gebe. Ich habe aber auch diese Seite, dass ich nicht mag, auspowert bin und das Gefühl habe, es wächst mir alles über den Kopf aus. Vielleicht kennst du auch zwei Seiten. Ich weiss jetzt nicht, in welcher Situation du gerade da bist. Bist du vielleicht voller Saft und willst echt die Welt verändern? Vielleicht bist du da und willst die Welt auch verändern, aber du magst nicht. Oder du hast ganz andere Pläne für dein Leben. Du hast gedacht, du, ich könnte viel mehr erreichen und vielleicht schon ein bisschen älter und das Gefühl, es ist, glaube ich, doch nicht so viel gewesen, wie ich mir vorgenommen habe. Vielleicht bist du ja völlig ausgepowert, hast zwar Ferien gehabt, aber bist gar noch nicht so im Saft. Ich werde mit euch auf die Reise gehen. Verschiedene Stationen im Elia, alle sind enthalten im 1. Könige 19. Und ich finde es spannend, die Stationen, die der Elia durchlebt, in seinem Auspowern zu sein. Und ich hoffe, du findest dich da und dort wieder. Tamar liest uns die Geschichte vor.
Elia flieht zum Sinai. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baalspropheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. »Ich habe genug, Herr«, sagte er, »nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm: »Steh auf und iss!« Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: »Steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise.« Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: »Was tust du hier, Elia?« Elia antwortete: »Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich umbringen.« Da sprach der Herr zu ihm: »Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen.« Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach: »Was tust du hier, Elia?« Er sagte: »Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen.« Da sprach der Herr zu ihm: »Geh zurück auf dem Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste nach Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel, und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten, und wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben.«
Danke, Tamar. 1. Könige 19. Ja. Rennen. Der Elia hat es da. Er hat es gemacht. Er hat nicht nur davon geredet. Vielleicht hast du ja schon gedacht, das ist doch zum Davonlaufen. Der Elia hat nicht nur darüber geredet, er ist wirklich davon gelaufen. Gerönt ist er. Was hat ihn angetrieben? Ich denke, ein ganzer Cocktail von Gefühlen. Angst, Überforderung, Enttäuschung, Frust, Wut. Gerade noch hat der Gott so stark erlebt und die ganze Spannung hat nachgelassen und jetzt soll das vernünftig sein. Wie reagiert Gott auf Menschen, die davonlaufen? Das finde ich spannend in der Geschichte. Gott lässt ihn einfach mal rennen. Er lässt ihn einfach mal rennen. Ich glaube, er hat gewusst, es bringt nichts, wenn ich ihn jetzt aufhalte. Der ist so voll geballter Energie. Da muss raus. Er lässt ihn rennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott uns manchmal auch mehr lässt rennen, als wir das ahnen. Weil vielleicht da etwas rum ist, wo uns antreibt und wir rennen und haben vielleicht das Gefühl, wenn ich noch schneller renne, vielleicht packe ich es dann. Beim Elia ist Flucht. Er rennt und rennt. Und wo an führt ihn das Rennen? Es führt noch in die totale Auspower-Situation, in die totale Erschöpfung. Er springt einen Tag lang in die Wüste raus. Er lässt sogar seine Diener zurück. Er schließt ab mit dem Leben. Er liegt unter einem Strauch. Jetzt bringt er nochmal Gott ins Spiel und sagt, hey, ich habe die Nase voll, lass mich sterben. Gott lässt ihn rennen. Gott lässt ihn. Ja, schon spannenderweise an einen Punkt herankommen, wo er wie aufgibt. Vielleicht wäre er gar nicht fähig gewesen, auf Gott zu hören vorher. Vielleicht hat ihn darum Gott nicht gestoppt. Manchmal lässt uns Gott rennen, dass wir an unsere Grenzen kommen, wo wir bereit sind, zu sagen, ich kann nicht mehr. Und dann kommt Gott und sagt, okay, dann sind wir ja schon mal an einem guten Punkt eigentlich. Weil dann kann ich dir helfen jetzt. Kennst du so Situationen, vielleicht bist du noch am Rennen und denkst, vielleicht packe ich es, wenn ich noch schneller bin. Oder vielleicht bist du schon am Straucheln. Was braucht man, wenn man total erschöpft ist? Was hilft da? Also Gott reagiert ganz einfach und natürlich jetzt. Echt da, wo Tamar müssen machen, heiß Becken liegen. Schlafen und essen. Wenn man einfach auspowert ist, das ist schon mal etwas ganz Profanes. Man weiss, du brauchst Erholung. Und Gott gibt jetzt im Elia Erholung. Er könnte ja kommen und sagen, Elia, was fällt dir eigentlich ein? Warum springst du mir davon? Elia, du weißt doch, dass das nicht gut ist. Springen macht müde. Das Leben ist nicht ein Marathon oder einfach ein Sprint, sondern das ist gemächlicher. Kein Wort von Gott bis dahin. Aber jetzt passiert etwas Spannendes. Er schläft ein und jetzt kommt Gott ins Spiel und er schickt ihm einen Engel. Jetzt heisst es, da berührt ihn ein Engel. Ich finde das so berührender Text. Gott schickt einen Engel, um den Elia zu berühren. Die Engel sind Gesandte Gottes, um den Menschen zu dienen. Ich weiss, wir sehen relativ selten Engel, aber die gibt es ja nach wie vor. Und es wäre ja spannend, wie viel mal ein Engel den berührt hat schon in deinem Leben. Vielleicht sehen wir das mal im Himmel. Gott schickt einen Engel, wo jetzt im Elia dient, obwohl der davor springt. Es gibt verschiedene so Geschichten, zum Beispiel Jesus im Garten Gethsemane, wo auch am Ende ist eigentlich von seiner Kraft, und da heisst, und Gott schickt ihm einen Engel, der ihm dient. Gott schickt heute manchmal auch Menschen, Engel heisst ja Boten, einen Gesandten. Wenn jemand auspowert ist, braucht er es, dass Menschen kommen und ihm dienen. Wir können auch da aus dem Text nehmen. Ein Engel. Und vielleicht schickt Gott manchmal Stich an einer anderen Person. dass du ihr einfach Gutes tust. Weil sie nicht mag. Kein Vorwurf, kein neuer Lebensplan, kein Besserwisserei, du müsstest halt. Oder bist halt selber schuld, wenn man so im Leben unterwegs ist. Einfach dienen. Es ist spannend, dass Gott ja einen spannenden Lebensrhythmus geschaffen hat in dieser Welt. Alles hat einen Rhythmus. Und Schlafen ist nicht verlorene Zeit für uns Menschen. Schlafen ist Erholung. Und das muss man uns manchmal wieder sagen, weil manchmal habe ich das Gefühl, je weniger Schlaf wir brauchen, je mehr rühmen wir uns. Dann habe ich das Gefühl, wir sind speziell gut. Dann sind wir noch sehr effizient, mit wenig Schlaf durchs Leben zu gehen. Wenig Schlaf ist nicht gut für den Körper. Ich habe das nachgelesen, oder letztens gelesen. Das hat ziemlich starke Auswirkungen auf unseren Körper. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin müde, wenn ich zu wenig schlafe, reagiert mein Körper anders. Zum Beispiel auch Fettansätze hat mehr mit dem zu tun. Ich neige mehr zu dick werden, wenn ich zu wenig schlafe und so weiter. Also ich bin nicht Arzt, ich habe das einfach so nachgelesen. Spannende Prozesse, die passieren, wenn ich zu wenig schlafe. Also Gott verordnet Schlaf. Vielleicht ist ja da etwas für dich, das zeigst und sagst, ich will mein Schlafverhalten mal überdenken. Wenn das die Anstoss ist für heute. Gott sagt auch Emilia, mach mal Pause. Wir sind ja endlich begrüßt worden heute beim Eingang aus, oder die zwei Liegestühle. Wer ist schon mal reingehockt und hat sich ein bisschen Zeit genommen? Oder Stefan, zwei. Noch nicht so viel. Mach mal Pause, steht da beim Eingang für uns. Zeit mit Gott, habt ihr es gesehen? Das ist vielleicht da fast der Titel von der Predigt heute. Gott ist für Ferien, für Pause, für einen Rhythmus, für zu sagen, stopp, hör auf rennen, nimm dir Zeit. Und jetzt hat der Engel Bachen auf einem Stein ein Brot für Elia und gibt ihm Wasser. Nahrung, die auch zur Erholung gehört. Das klingt ja schon fast wie Ferien, schlafen und essen. Das ist oft ein Ferienprogramm, oder? Vielleicht noch baden am Meer oder so. Ganz etwas Einfaches, wenn du nicht magst. Nimm dir Zeit, gönn dir eine Pause. Wenn wir nicht mögen, hätte das aber nicht nur zu tun, dass wir vielleicht körperlich viel arbeiten. Ich kann auch emotional nicht mögen, oder? Es gibt auch emotionale Burnout, weil das Leben mir einfach zu herausfordernd wird. Oder weil ich zu wenig Pause habe für meine Seele. Weil meine Seele nicht mehr mag in diesem Tempo. Und so ist eigentlich die Frage, Elia, was braucht denn deine Seele jetzt in dieser Situation? Auch deine Seele braucht Nahrung. Auch deine Seele braucht eine Pause. Kennst du deine Seele gut? Wie weißt du, wie kannst du deine Seele ernähren? Wie kannst du deiner Seele eine Pause geben? Das wäre jetzt spannend, mal ein bisschen über das miteinander zu diskutieren. Da kann sie ein Buch lesen. Da kann sie ein Hobby nachgehen. Oder einfach mal nichts müssen machen. Zeit mit Gott in Suchen, merken, der Ort, da wird meine Seele ernährt. Ich glaube, dass unsere Seele oft hinterherhinkt in unserer Gesellschaft. Weil wir äußerlich so präsent sind und so gefordert. Ich glaube, die Seele von Elia hinkt hinterher in diesen ganzen Erlebnissen. Der Engel weckt ihn, geht ihm zu essen, der Elia schläft wieder ein. Der Engel weckt ihn wieder, geht ihm wieder zu essen. Also, das ist ein Prozess. So, der Elia hat geschlafen, hat gegessen, er ist voller Kraft. wenn wir jetzt meinen, jetzt könnt ihr ja wieder einfach zurück in den Alltag und weitermachen, gerade dort, wo er aufgehört hat, dann täuschen wir uns. Der Engel sagt zu einem Elia, du hast einen langen Weg vor uns. Wir wissen nicht ganz genau, wie der da gegangen ist. Auf jeden Fall nimmt sich jetzt der Elia eine Auszeit. Und das finde ich spannend. Wenn man in einer Situation drin ist, dann kann das helfen, wenn man mal eine Auszeit nimmt. Eine Distanz schafft. Darum haben wir ja Ferien. Und manchmal längt eine Woche Ferien eben nicht. Der Elia nimmt sich 40 Tage jetzt raus und gewinnt Abstand über seine Geschichte. Vielleicht ist das ein Rezept für dich. Natürlich, man kann nicht einfach zum Chef gehen und sagen, du, ich bin jetzt mal 3 Monate weg. Wenn man gar nicht mag, kann ihm der Arzt mal krank schreiben. Das kann es geben. Oder wir können es mal planen. Und sagen, ich glaube, es ist Zeit, ich schaue mal, ob ich 2-3 Monate einfach mal mehr zurücknehmen kann. Mal eine Pause machen, mal Abstand gewinnen, mal reflektieren. Und mir das Ganze mal überdenken. Wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo habe ich erlebt? Gott geht jetzt mit dem Elia durch die Zeit, die er Abstand bekommt, 40 Tage. Und der Elia macht etwas Spannendes, was man heute ja entdeckt hat. Heute geht man auf den Jakobsweg oder so irgendwie. Man wandert. Und der Elia geht auch auf Wanderschaft. Ich liebe das Wandern eben aus diesen Gründen. Wenn ich wandere, merke ich auch, meine Gedanken wandern mit. Ich kann dann denken, ich kann dann austauschen, es macht etwas mit mir. Ich kann reflektieren, das geht oft viel besser, als wenn ich einfach in meinem Kämmerli sitze. Was ist deine Art, wie du kannst reflektieren? Vielleicht ist es nicht wandern, vielleicht ist es sonst etwas. Aber wandern ist spannend, unterwegs sein und einfach mal Abstand bekommen. Das muss ja nicht gerade wieder Elia sein, Abstand von allem. Es kann ja mal sein aus einem Bereich, dass ich sage, hey, ich muss mal einen Schritt zurückgehen und das Ganze mal reflektieren mit Gott. Der Elia, er wählt die Wüste. Klar, es hat vor allem sehr viel Wüste gehabt. Da sieht man jetzt, wo der alles durchgelaufen ist. Also, da oben wäre der Berg Karmel, wo die ganze Geschichte passiert ist. Der, das Jezreel, wo er losgesprungen ist, das ist da. Dann ist er auf Beersheba, das müsste etwa da sein. Und am Schluss springt er jetzt bis da runter, oder wandert er bis da runter zum Berg Sinai. Das sind etwa 320 Kilometer da, so. Könnte man eigentlich in 15 Tagen schaffen, aber der Elia braucht 40. Ich weiss nicht, ob er in der Wüste umgekehrt ist für die Strecke. Auf jeden Fall geht Gott mit ihm weg. Die Wüste ist ein spannender Ort. Wenn in der Bibel die Wüste erwähnt wird, hat das oft auch eine geistliche Dimension. Und Zahl 40 ebenfalls. Und jetzt die Kombination 40 und Wüste heisst eigentlich, das ist eine Prüfungsphase. Eine Phase, wo man geprüft wird oder eben das Leben selber reflektiert. Der Elia geht also in so eine Phase nie, in eine Phase, wo er sein Leben prüft wird. Und das kennen wir in unserem Leben auch, so Prüfungen. Situationen, ja, wir merken, wir fangen davon alles hinterfragen. Ich finde es noch spannend, wie es eben verschiedene Lebensphasen gibt. Und mit uns fast, man kann es ein bisschen vergleichen, auch mit den 4 Jahreszeiten, wo ja auch so Phasen sind. In der Entwicklungspsychologie redet man auch davon, dass jede Entwicklungsphase eigentlich auch mit einer Krise zu tun hat. Ich weiss jetzt nicht ganz genau, wie der alte Elia ist. Ich habe das nicht so studiert. Aber vielleicht ist er eben an einem Punkt, wo er in eine neue Lebensphase kommt. Wie wir das auch merken. Vielleicht von dieser Phase, wenn die Kinder langsam ausfliegen und in eine neue Phase kommt und man merkt, was bis jetzt so sicher war, kommt ins Wanken und etwas Neues entsteht. Meine Frau lacht gerade. Ich rede auch von mir. Und man muss sich neu finden, neu absprechen, neue Rollen. Man wird geprüft. In so einer Phase nicht. Manchmal streut man zurück und denkt, ist das noch schön gewesen, was noch so alles sicher und anders war? Wie wird's Neue? Und man merkt, man ist da drin unterwegs. Die Wüste ist faszinierend, solange man nicht dort muss leben, würde ich sagen. Ja, unsere Israel-Reise hat uns die Wüste auch sehr fasziniert. Weil die Wüste reduziert irgendwie uns ein bisschen aufs Wesentliche. Eigentlich ist ja die Wüste nicht so lebensfreundlich. Da musst du das Wasser suchen, die Pflanzen siehst du wenig, aber die Einzel kommt viel stärker zur Geltung. Weil, wenn da alles schwarz oder alles Stein hat und plötzlich kommt ein Pflänzchen vor, dann staunt man. Es hat Pflanzen gehabt, ich weiss den Namen nicht mehr. Die sind so zu und haben nur gewartet auf einen Tropfen Wasser. Dann hätte man können, ein Tröpfchen Wasser auf Pflanzen geben, ziehst du gerade auf. Weiss nicht, wie die geheissen hat. Wie? Rosen von Jericho. Ein Wunder in der Wüste. Ein Pflänzchen, das wartet auf einen Tropfen Wasser. Und du kannst gerade zuschauen, wie sie aufgeht. Die Wüste fasziniert. Ich habe mir überlegt, kann man die Wüste in unserem Leben umgehen? So die Zeiten. Ich weiss nicht, vielleicht ein Stück, aber ich habe das Gefühl, so Wüstenzeiten sind wichtig, weil sie uns lernen, reflektieren aufs Wesentliche, wieder uns besinnen. Und das passiert bei Elia. Er wandert und wandert 40 Tage. Wenn wir jetzt denken, okay, jetzt wandert der, jetzt kommt der vor einem Leid zur Besinnung und geht der gestärkt wieder raus, auch dort täuschen wir uns. Also, der Elia ist, glaube ich, in einer ziemlichen Depression. Selbstdistanz hat ihn noch nicht zu dem Ergebnis geführt, von er wollte. 40 Tage wandern bringt ihn zum dem Berg Horeb. Und wisst ihr, was Horeb heisst? Horeb heisst Dürre. 40 Tage wandern und er kommt zum Berg von der Verdörung. Und bei diesem Berg findet er eine Höhle und dort kriecht er rein und verzieht sich. Vielleicht bist du in einer Höhle drin, hast dich zurückgezogen. Und denk, so schnell holt mir da keiner mehr raus. Der Elia, der wartet dort. Was passiert? Was könnte denn in dem Elia wirklich helfen? Spannend ist, dass der Berg Horeb, der Dürre heisst, auch der Berg Sinai ist. Und Sinai ist der Berg von der Gottesbegegnung. Am Sinai hat Gott einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Also Gott führt der Elia durch die ganzen Prozesse durch, an den Punkt, wo er sagt, schau, da hat alles angefangen. Da habe ich mit dir einen Bund geschlossen. Sprich, Gott führt der Elia zu dem Punkt, wo er sagt, schau, da habe ich dir Treue geschworen. In all diesen schwierigen Lebensphasen ist es ja uns wichtig, zu spüren, ob Gott treu ist zu uns. Oder ob er uns jetzt fallen. Und Gott sagt dem Elia, schau Elia, durch all die Phasen durch, wir kommen an den Punkt, Menschlich gesehen ist es dürr. Aber wir führen ja den Punkt, wo ich dir treu geschworen habe und wo ich mich euch offenbart habe. Und das kommt mir fast vor wie das Kreuz. Das Kreuz, wo ich am Punkt ankomme und mein Leben Gott ablege. Und er sagt, und dort offenbare ich mir dir. Dort entsteht neues Leben. Der Elia, menschlich am Ende. Aber er landet dort, wo sich Gott ihm offenbart. Vielleicht bist du in einer Durchstrecke, in einer Wüste oder in einer schwierigen Situation, weil dir Gott dort will treu beweisen. Und aus dem heraus etwas Neues, Starkes kann entstehen. Angesprochen. Das ist das erste Mal, wo Gott jetzt redet zu ihm, wo wir das lesen. Elia, Elia, was machst du da? Das ist ja eine spannende Frage. Also immer noch kein Vorwurf, immer noch nicht Elia. Jetzt hat er schon so viel Zeit gelassen. Jetzt wäre es dann schon etwa noch. Elia, was machst du da? Eine Frage von der Reflexion. Und manchmal stellt uns Gott vielleicht genau diese Frage oder ein bisschen andere, wo wir merken, okay, das hilft mir, dass ich wieder aus meiner Höhle rauskomme. Und jetzt bricht das alles los aus dem Elia. Also jetzt hat er den Moment, jetzt kann er es Gott so richtig klagen. Und er sagt, ich habe alles für dich gemacht und ich bin der Einzige noch und diese, aber ich bin treu geblieben. Ich finde das spannend, was da der Elia formuliert. Weil es zeigt etwas. Er definiert seine Beziehung, die er hat zu Gott, über das, was er macht. Hier alles für dich gemacht, eigentlich müsstest doch du jetzt. Eigentlich müsste jetzt mir gut gehen. Eigentlich kann ich doch nicht ausbauen sein, wenn ich Vollgas gebe für dich, oder? Weil was wir alles für Gott machen, dann sollte ich immer fit sein und top. Und das geht nicht auf, die Rechnung, offenbar. Gott will nicht, dass wir unsere Beziehung zu ihm über das definieren, was wir machen, sondern über das, was wir sind. Und das ist der Unterschied. Ich habe gemacht, aber was machst du, Gott? Vielleicht hast du auch so ein bisschen die Wolle in dir oder denkst, hey, Gott, also jetzt hätte ich es schon mal verdient. Lass doch das mal los. Bring es mal Gott. All den Frust und lass ab. Ich glaube, das befreit. Gott weiss, was der Elia braucht. Eine Manifestation und wirklich der Beweis von der totalen Treue. Und so begegnet er ihm jetzt. Gott begegnet. Elia, stand mal raus. Ich will mich dir zeigen. Das ist ein einzigartiger Text in dieser Form. Bei Mose finden wir etwas Ähnliches. Sonst habe ich eigentlich keinen Menschen gefunden, wo Gott in dieser Art begegnet ist und ihn wahrgenommen hat. Eine starke Manifestation Gottes, so dass der Elia sieht, mein Gott ist allmächtig. Durch die Naturelemente begegnet er mir jetzt. Durch Feuer, Erdbeben, Sturm. Aber spannenderweise, Gott ist nicht dort drin. Die wahre Begegnung passiert eben nicht mit Power und mit Trompeten. Danach kam ein leises Säuseln. Die Stimme vom Heiligen Geist. Denn wenn es ganz leislich und ruhig wird, dann heisst es, da hörte Elia. Und da wünsche ich mir auch, dass wir hören in diesen Situationen. Hören, wahrnehmen, wenn Gott anfängt zu reden. Und jetzt passiert die echte, wahre Gottesbegegnung, wo ihn aufbaut. Gott redet zu ihm, zu seinem Herz, durch ein feines Säusle. Und wir sind heute privilegiert. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du sein Kind bist. Er ist dir nahe, er ist dein Tröster, er redet zu dir. Aber vielleicht eben oft eher fein und ruhig, wenn du ganz hast runterfahren können. Wenn du deine Klage losgelassen hast und bereit bist, zum neuen Auftanken. Das leise Säuseln, das zum Elia redet. Elia, ich habe dich nicht vergessen. Elia, ich bin da, in dieser Wüste aus. Wie ein Vater, der gute Gedanken hat für dich. Und das macht der Elia parat, schlussendlich, dass er wieder aufsteht. Und es kommt eine neue Sendung. Elia, ich habe dein Anliegen gehört. Ich habe gemerkt, du willst nicht mehr. Gut, ich nehme dich ernst. Gang und fang dich an multiplizieren. Gang raus, salb ein König, salb die Nachfolger. Das Reich, ich baue es weiter, aber ich nehme dich ernst, du musst nicht mehr. Bei Gott ist es freiwillig. Das finde ich spannend. Und der Elia kommt in eine neue Lebensphase rein. Als Schluss, wo hast du dich gesehen in dieser Geschichte? Beim Rennen? Vielleicht liegst du unter einem Strauch und merkst, hey, ich muss einfach mal schlafen und essen. Und vielleicht denkst du, ich brauche mal eine Auszeit, eine Distanz. Ich schaue mal, wie das einfädeln kann. Vielleicht bist du in der Wüste unterwegs. Und vielleicht erlebst du Gott gerade, wie er sich dir so zeigt und wie du eine neue Berufung bekommst. Dann freue dich daran. Spannend in dieser Geschichte, Gott ist in all diesen Lebensphasen dabei. Und seine Treue treibt Elia durch. Durch alle Phasen durch. Und das gilt auch dir. Und das ist das, was mich ermutigt, zu unseren Schwächen zu stehen, zu unserer anderen Seite zu stehen. Weil Gott kann umgehen mit dem. Wir beten.